Welchen Musikstage hat uns unser Organist erfreut mit dem Präludium in F-Moll von Johann Sebastian Bach. Und wir hatten ja gestern Abend hier eine große Gemeinschaft von 1000 Menschen, auch drüben im Gemeindehaus aus Anlass des 150. Todestags von Ludwig Hofacker. Aber nun heute Morgen sind wir im Namen unseres Herrn zusammen, um auf sein Wort zu hören. Am Ende dieses Kirchenjahres geht unser Blick hinaus auf die Wiederkunft Jesu. Und wir wollen miteinander singen, wir warten dein, o Gottes Sohn. Alle vier Verse vom Lied 123. Unser Anfang geschehe in Jesu Namen. Er spricht, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir kommen aus diesem bedrängten Leben und aus einer Welt, in der so viel Angst herrscht und wo so viel Nöte auf uns eindringen. Wo wir hinschauen in die Welt, sehen wir Leiden und Ungerechtigkeit. Und da wollen wir unsere Augen jetzt aufrichten und dein ewiges Reich sehen. Dein Thron steht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und du hast alle Macht im Himmel und auf Erden. Dass du siegst, bleibt ewig ausgemacht. Und wir wollen das nicht nur heute besingen und uns daran freuen, sondern wir wollen deine ewige Friedensherrschaft mitten in unserer Welt erfahren. Wir wollen, dass du in unserem Leben die Oberhand gewinnst und dass du aus uns Werkzeuge deines Friedens machen kannst. Wir bitten dich, komm du wieder zu uns in diesem Gottesdienst. Ruf uns dein Wort in unser Herz, damit wir dir gehorsam werden und Menschen werden, die deinem kommenden Reich entgegenwarten, das du herbeiführst und das du bringst zur Erlösung dieser Welt. Und so wollen wir dir, Herr, auch in der Stille jetzt all das sagen, was uns bedrängt. Du, Herr, bist unser Frieden. Amen. Ich lese aus Offenbarung 21. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine mächtige Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe die Stätte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei wird mehr sein, denn das Alte ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er sagte: Schreibe, denn diese Worte sind wahr und gewiss. Und er sprach zu mir: Sie sind in Erfüllung gegangen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen zu trinken geben aus der Quelle des Lebenswassers umsonst. Wer überwindet, der wird das alles zu eigen bekommen. Und ich werde sein Gott sein. Und er wird mein Sohn sein. Wir singen das Lied vom Neuen Jerusalem 320, die Verse 1 und 2 und dann die beiden letzten 6 und 7. Predigtext steht im 2. Petrusbrief, Kapitel 3, von Vers 3 bis Vers 14. Ihr sollt vor allem wissen, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden, die ihren Spott treiben, ihren eigenen Begierden nachgehen und sagen: Wo bleibt Jesu verheißene Wiederkunft? Denn, so sagen sie, nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt es alles so, wie es seit Anfang der Schöpfung gewesen ist. Und sie wollen nichts davon wissen, dass früher schon einmal einen Himmel es gab, dazu eine Erde, die durch Gottes Wort aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte. Dennoch wurde damals die Welt durch die Sintflut vernichtet. So werden auch der Himmel, der jetzt ist, und die Erde durch sein Wort für das Feuer aufgespart, bewahrt bis zum Tag des Gerichts und des Untergangs der gottlosen Menschen. Eins aber sollt ihr nicht vergessen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie 1000 Jahre ist und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr zögert die Erfüllung seiner Verheißung nicht hinaus, wie es manche für eine Verzögerung halten. Vielmehr hat er Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren geht, sondern dass alle zur Buße finden. Der Tag des Herrn aber wird kommen wie ein Dieb, dann werden die Himmel mit großem Krachen vergehen. Die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und alles, was darauf ist, werden ihr Urteil finden. Wenn nun das alles so vergehen wird, wie wichtig ist es dann, dass ihr ein geheiligtes und frommes Leben führt und so den Tag Gottes erwartet und seine Ankunft beschleunigt? Dann werden die Himmel in Feuer aufgehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen. Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde, nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit herrscht. Herr, mache uns zu solchen Wartenden. Amen. Sind Sie für die Todesstrafe? Sie haben sich doch sicher schon Gedanken darüber gemacht. Aber ich möchte jetzt keine Diskussion und kein Palaver hier über dieses Thema anfangen, sondern ich möchte Sie nur bitten, dass Sie sich jetzt einmal überlegen, wie es einem zumute ist, der zum Tode verurteilt ist und noch 24 Stunden zu leben hat. Ich war selber noch nie bei einer Hinrichtung dabei, aber man hat ja schon manches im Film gesehen und so kennt die Beschreibung, wie einer in seiner kleinen Zelle sitzt und noch einmal das Licht sieht und spürt, das durch dieses kleine Fenster einfällt. Und dann denkt er, während er da sitzt auf seinem Schemel, zum letzten Mal siehst du die Sonne untergehen. Zum letzten Mal. Am nächsten Morgen bringen sie ihm ein wunderbares Frühstück. Es ist ja wie eine Ironie, dass man da ihn nochmal fragt, möchtest du die Eier hart oder weich gekocht? Aber so human sind wir Menschen mal. Und dann ganz am Ende darf er noch einmal an der Zigarette ziehen, denn den Duft der weiten Welt soll er doch noch einmal genießen. Und dann werden noch die Augen verbunden, damit es möglichst schmerzlos geht, bevor dann das Hinrichtungskommando seinen Dienst tut. Das alles erinnert mich an unser Leben. Eigentlich ist es ja bei uns ganz ähnlich. Das Urteil ist gesprochen. Wir müssen sterben. Kein Weg führt dran vorbei. Nur ist nicht ganz sicher, wann das Urteil vollstreckt wird. Am nächsten Morgen, am nächsten Mittag oder am nächsten Abend. 1000 Jahre sind wie der Tag, der gestern vergangen ist. Wir nehmen es nicht so genau. Aber darum, wir sitzen da und spüren noch einmal dieses Licht, das durch dieses enge Fenster einfällt. Wir sehen ja nicht viel von der großen, weiten Welt. Darum genießen wir alles so. Wie haben Sie noch gesagt, so schön, die Enkel, die Freunde, die man hat im Leben, der Urlaub, den man eben genossen hat, wie das Licht, das durch dieses kleine Zellenfenster eingefangen wird und nochmal hereindringt. Und dann noch das wenige genießen, das uns diese Welt bietet. Wie dieses letzte Frühstück, das ein Delinquent noch einnimmt. Dieses gierige Ziehen an der letzten Zigarette. Ich möchte doch noch hineinschlürfen, was ich in mein Leben hineinschlürfen kann. Und dann die verbundenen Augen. Es ist mir wie ein Gleichnis. Wer von Ihnen hat sich das noch nicht gewünscht? Ich will auch möglichst kurz und schmerzlos sterben. Nur möglichst wenig wahrnehmen, wenn es dann zu Ende ist. Das ist ein Bild für unsere Welt. Nur glaubende Menschen denken ganz anders. Sie denken nicht nur anders über Sterben, sondern auch anders übers Leben. Für uns ist das Leben nicht mehr, wie für alle anderen Menschen dieser Welt, das Leben der letzten 24 Stunden, sondern für richtig glaubende, ewigkeitsbezogene Christenmenschen ist das ganze Leben ein Zuwandern auf den Tag der Befreiung. Wir gehen doch nicht auf den Tag der Hinrichtung zu, der Vollstreckung des Todesurteils. Ist für Sie der Tod der Eingang in das Leben? Da muss Klarheit herrschen in Ihrem Glauben. Ist für Sie der Tod der Tag der großen Befreiung? Der Tag der großen Amnestie, wo sich die Tore des Gefängnisses öffnen? Lesen Sie die Bibel, wo Sie wollen. Sie werden überall auf diese wunderbare Ewigkeitsbotschaft stoßen. Für uns ist es so nun, wenn wir Jesus gehören mit dem Sterben, gleichsam als wie wenn wir aus einem Gefängnis heraustreten, zum ersten Mal in der Freiheit, in der wunderbaren Freiheit. Wir denken zurück, wie war das Leben? Ach, da in der Zelle. Ach, da, wo das kleine Gitterfenster war, wie begrenzt, wie eng war doch mein Leben. Mein Leben in der Schwachheit des Leibes, mein Leben unter den dunklen Mächten der Sünde. Das alles liegt doch dann zurück, wenn er mir, der Herr, einen neuen Leib gibt und das neue Leben. Ich muss heute darüber predigen und möchte zuerst sagen, welch eine Zukunft haben wir, welch eine Zukunft. Beobachten Sie einmal unsere Gespräche, die wir über ewiges Leben führen. Allein in der letzten Woche wurde ich verschiedentlich wieder angesprochen. Da haben mir andere gesagt, wir wollen doch nicht auf das ewige Leben schielen. Wir möchten doch nicht auf ein Jenseits hoffen. Wir wollen doch uns nicht vertrösten. Ich kann dann immer nur sagen, warum eigentlich nicht? Dann sagen die anderen, wir haben doch hier in der Welt unsere Aufgabe, wir müssen doch hier so viel machen. Steckt dahinter nicht oft ein maßlos überheblicher Stolz? Dass einer meint, jetzt was ich in dieser Welt aufbaue, meine frommen Taten, was ich alles tun kann, heute in diesseits. Ich bin so froh, dass über allem meinem Werk Ewigkeitshoffnung steht. Und dass auch über meinem eigenen Glaubensleben das steht, dass Jesus es vollenden wird, nicht ich hier. Ich verstehe die Menschen nicht, die dauernd sagen, sie wollten das hier in der Welt heute. Das wollen wir alle, aber wir schaffen es nicht. Und darum richten wir unseren Blick hinaus auf diesen großen Tag. Es ist eine ganz schmerzliche Erfahrung, dass wir hier durch das Sterben hindurchgehen müssen. Nicht nur durch das Sterben im Todeskampf, wie wir es erleben mit vielen lieben Freunden, an deren Krankenlager wir treten. Und viele, die auch jetzt den Schmerz auf sich liegen haben, weil sie Trauer empfinden über den Menschen, der weggerissen wurde. Die Wunde, die ja nie mehr heilt, da sehen wir es am Sterben, lieber Menschen. Aber wir haben dieses Sterben auch über der Welt zu erleben. Diese ganze Welt, in der wir heute leben, diese schöne Welt, wo schon die Sonne wieder am blauen Himmel an diesem Herbsttag heraufsteigt, diese ganze Welt muss durch Sterben hindurch. Es gibt nichts an dieser Welt, was schon für die Ewigkeit wäre. Die ganzen Bestandteile dieser Welt werden zergehen. Die Elemente werden zerschmelzen in diesem großen Feuer. Es ist wie in einem Todeskampf. Die Welt bäumt sich noch einmal auf. Da kommen noch einmal die großen Führer der Menschheit. Wie es Karl Marx für viele gesprochen hat, wir wollen nicht die religiösen Ewigkeitsgedanken. Wir machen die Welt neu. Und sie bäumen sich noch einmal auf. Wer weiß denn, was wir noch erleben müssen an menschlichem Aufbäumen, am Wahn des tollkühnen Menschen, der die Welt neu baut, der noch einmal zeigen will, wir brauchen keinen Gott und wir brauchen keine Erlösung. Wir können selbst diese Welt neu machen. Und dann zerfällt alles wie ein Kartenhaus und zerbricht und vergeht. Es hat ja wohl kein anderer Liederdichter sich so an dieser Welt freuen können wie unser Paul Gerhardt. An dem springenden Reh, an dem Grün der Wälder, an dem wachsenden Weizen auf dem Feld. Und dieser Paul Gerhardt hat den Vers gedichtet. Menschliches Wesen, was ist gewesen? In einer Stunde geht es zugrunde, sobald das Lüftlein des Todes dreinbläst. Alles in allem muss brechen und fallen. Himmel und Erden, die müssen das werden, was sie vor ihrer Erschaffung gewesen. Alles vergeht. Und das, was wir oft über unserem Berufsarbeiten spüren, was uns so zu schaffen macht, es ist vergänglich. Das ist biblisch. Dem müssen wir uns stellen. Und wir spüren auch, wie über unseren kirchlichen Organisationen der Hauch der Verwesung liegt. Die Taufscheine werden verbrennen. Darin liegt das doch nicht. Sobald das Lüftlein des Todes dreinbläst. Darum fliehen wir doch nicht von dieser Welt. Darum laufen wir doch nicht weg. Darum nehmen wir doch trotzdem unseren Platz wahr, den wir hier haben. Sondern wir Christen sehen das alles ganz ruhig mit an und wissen, so muss das alles hinweg. Aber dahinter kommt der Tag der großen Befreiung. Und ich darf mein Arbeiten, mein Planen, mein Denken auf diesen großen Tag der Freiheit hin ausrichten. Welch eine Zukunft hinter all diesem Zergehen und Zerbrechen, hinter all dem Brennen und Sterben, kommt Gottes großes neues Reich. Wir sollten heute in diesen Tagen, wo so viel von den Weltkatastrophen gesprochen wird, nicht mitreden. Ich glaube, dass es nicht christlich ist, so viel Richtiges dran ist. Und so wahr das ist von einer Welt, die ausgebeutet und verseucht und verschmutzt dem Untergang entgegengeht. Und wir sollten unseren Mitmenschen sagen, und dann kommt das Allerherrlichste. Dann kommt die neue Welt Gottes. Und wir sind tatsächlich ewigkeitssüchtig. Und die gleichen Leute, die uns so oft angreifen und sagen, träumst du von der Ewigkeit? Ja! Willst du uns denn vertrösten? Ja, ich wollte vertrösten. Ich kann doch keinen trösten mit dieser Welt. Mit was denn? Ich will die Blicke weiterlenken und sagen, erst dort kommt das Bleibende und das Bestehende. Oh, Sie wissen doch, wie mir es in dieser Welt gefällt. Spüren Sie das? Wie ich mich in dieser Welt heimisch fühle. Wie ich sie genieße, wie ein Delinquent, der seine letzten 24 Stunden noch leben darf. Aber wir wollen das doch über allem sagen. Das ist nur ein kleiner Vorgeschmack der großen kommenden Freude. Welch eine Zukunft! Das Zweite, was ich Ihnen sagen will, was sind wir reich? Was sind wir reich? Da redet Petrus vom Zerbrechen dieser alten Welt. Und diese ganze Welt muss zerbrechen. Die herrlichen Kunstwerke, die in dieser Welt errichtet wurden, diese wunderschöne Musik, die Bilder, die gemalt wurden, die großen Gedichte, die geschrieben wurden, diese herrlichen Dinge dieser Welt, alles vergeht. Alles ist nur Stückwerk. In dieser Welt, wo wir so oft alles festgehalten haben, ist das denn sündig? Nein, ganz gewiss nicht. Musik ist nicht sündig, Kunst ist nicht sündig, Naturfreude ist nicht sündig, aber wir haben oft diese Güter genommen und uns dran festgehalten, als das Ewige und Bleibende. Und das ist es nicht. Einer nur ist ewig, der heilige Gott. Und ihm gehören wir und auf ihn gehen wir zu. Und darum sollen wir das zur Kenntnis nehmen, dass das Gottes Gericht über uns ist und über der Welt, dass er uns unter den Fingern das zerbrechen lässt. Und es zerbröselt uns, was wir haben. Es ist auch nicht gut, wenn wir am Grab noch viel Worte machen über unsere Leistungen. Es zerbröselt doch schon. Es muss alles, alles zerbrechen. Und darum ist es auch nicht gut, wenn wir so tun, als ob wir eine neue Welt schaffen können, eine neue Welt, die wir errichten. Es ist auch nicht sehr christlich, wenn wir so tun, als ob wir die großen Welterneuerer wären im Zeichen des Christentums. Unsere ganze Diakonie ist nur ein Pflaster in dieser Welt. Es wird heute immer wieder so getan, als ob wir doch als die Christen neue Strukturen legen könnten. Ich freue mich, wo einer neue Strukturen legen kann. Sie werden nicht neu. Sie bleiben so dürftig und armselig. Und wie oft hat man dann den kleinen Dienst entwertet? Vor den großen, revolutionären Weltveränderungen. Liebe Brüder und Schwestern, es bleibt das Große und Gewaltige, wo einer einen anderen im Namen Jesu gepflegt hat und eine Tat der Liebe getan hat. Wo man nicht fragt nach Nutzen und Sinn, sondern wo es aus seinem Namen herausgetan wird. Da sagt Petrus in diesem Abschnitt, wir warten eines neuen Himmels und einer neuen Erde. Dieses neue Reich ist schon fertig. Ich muss es nicht herausstampfen. Ich muss es nicht herauspressen. Es ist schon da. Jesus hat sein Reich aufgebaut, aber es ist noch nicht sichtbar auf der Erde. Und er wird es bringen an jenem Tag in seiner Wiederkunft. Es ist nicht richtig, als ob wir Christen ein neues Weltreich machen könnten. Und Sie kennen die vielen Stimmen in unseren Tagen, wo so der Eindruck erweckt wird, als ob wir das bauen könnten. Nicht, als ob wir nicht unsere ganze Kraft da einsetzen würden. Wir müssen ja resignieren, weil wir es doch nicht schaffen. Es gelingt uns ja nicht einmal in unseren eigenen Reihen Gerechtigkeit zu verwirklichen. Nicht einmal in unseren kirchlichen Tarifverträgen wird alles in Gerechtigkeit, in meinem schon, aber ich denke an andere. Ob da alles gerecht ist, in unseren Ordnungen. Wie leiden schon Konfirmanden und andere im Religionsunterricht unter Ungerechtigkeit? Wo ist denn das? Nehmen wir den Mund so voll? Wo ist denn das Reich, wo Gerechtigkeit wohnt? Wir warten eines neuen Himmels. Und ich darf Heuriger dieses ewigen Reiches in der Gerechtigkeit Gottes leben, weil Christus mich gerecht macht. Und da darf ich in dieser Welt Zeichen der Gerechtigkeit setzen. Auf einmal wird wieder dieses kleine Zeugenamt so wichtig, dass ich hier in dieser Welt wirke im Namen dieses Herrn, dass ich selber gerecht bin, dass ich selber das Böse überwunden habe. Das ist das Geheimnis der Nachfolger Jesu. Und Petrus sagt, wenn das alles nun vergehen wird, wie wichtig ist es dann, dass ihr ein geheiligtes und frommes Leben führt? Der ganze Akzent liegt doch darauf, dass Christenmenschen selbst im Gehorsam Christi drinstehen und das tun. Er bringt sein neues Reich der Gerechtigkeit. Und jetzt ist nur wichtig, dass wir alle in seiner Richtigkeit wirken. Hat Jesus wieder von diesem Becher Wasser gesprochen, der in seinem Namen gereicht wird. Und der für ihn getan war und von seinem neuen Reich Zeugnis ablegt. Was ist schon ein Becher Wasser? Was ist ein Krankenbesuch? Nehmen wir doch diesen schlichten Dienst wieder ernst. Als solche, die wissen, da wird das Große kommen. Man könnte heute manchmal den Eindruck bekommen, was ist denn mein Christenleben? Ich greife nicht in die große Weltpolitik ein. Ich kann die Weltvölker nicht verändern. Ich kann nicht die große Ungerechtigkeit abschaffen, die wir auf der Welt sehen. Ich glaube auch nicht, dass Jesus ihnen so große Aufgaben zugemessen hat. Er hat uns allen zugemessen, dass wir Zeugen seines Reiches der Gerechtigkeit sind. Und das will gelebt sein in ihrer Familie, in ihren Arbeitsverhältnissen, wo sie drinstehen, da, in unserer Gemeinde, genau da, will das gelebt sein, Zeugen seiner Gerechtigkeit zu sein. Dass wir solche Menschen sind, die von diesem ewigen Reich herkommen. Dass Neid und Habgier und Ehrsucht und all die vergänglichen Dinge uns nicht mehr binden können. Dass wir sagen, darum geht's doch nicht. In unserer Welt heute liegt eine große Versuchung auf uns, dass wir uns auch als Christenmenschen dort anpassen, wo wir Anerkennung bekommen. Und wenn man dann einen Weg gehen muss, wo einen andere nicht mehr verstehen, wo man Widerspruch erfährt, wo man diesen Weg nur geht, weil er im Gehorsam Jesu gegangen werden muss. Und dann steht vor uns noch einmal das Bild unseres Herrn, der versucht wurde wie wir und dem der Teufel alles noch einmal so wichtig machte. Willst du nicht hier die Güter dieser Welt nehmen? Iss doch! Hol dir doch den Ruhm der Massen! Tu doch etwas Großes! Und Jesus sagte, nein, davon lebt der Mensch nicht. Er lebt vom Wort Gottes. Wenn unser Christentum, unser Glaubensleben wieder so echt würde, so Jesus bezogen, dass wir auf dieses neue Reich der Gerechtigkeit zuwandern und dass wir fröhlich unsere Straße ziehen als Zeugen dieser Gerechtigkeit Gottes, die wir leben. Dass wir uns nicht blenden lassen von der Welt, die uns bezirzt und bezaubert und uns fasziniert, sondern dass wir vom Gehorsam leben. Noch einen dritten Punkt möchte ich unterstreichen, wir können warten. Es ist ganz merkwürdig, dass in unseren Tagen die Ewigkeitshoffnung ganz weit zurückgegangen ist. Viele hören diese Worte und meinen, das sind schöne Worte. Aber sie sind doch nicht so ganz voll zu nehmen. Das sind eben Worte, die man interpretieren muss, die man deuten muss. Damit hat sich schon Petrus auseinandergesetzt. Er sagt, da kommen später, die sagen werden, das alles darfst du nicht so nehmen. Jesus kommt nicht wieder. Die Welt läuft munter weiter, wie sie immer weitergelaufen ist. Und Petrus warnt vor diesem. Und sagt, das ist eine ganz grobe Täuschung. Es gibt einen Zeitraum, den Gott lässt, damit Menschen umkehren können. Gott hat Geduld mit der Welt und er will, dass viele Menschen heute noch zum Glauben kommen, dass sie gerettet werden können. Gott hält den Tod auf und das Sterben über der Welt und den Weltuntergang hält er auf in seiner Geduld, damit heute noch viele Menschen die Missionsbotschaft hören und umkehren. Wenn wir doch diese Zeit recht nützen würden. Und auch die Zeichen der Zeit richtig deuten können, dann leben wir also in dieser vergehenden Endzeit, in dieser letzten Zeit, vor der Wiederkunft Jesu, wo all die irdischen Dinge nicht das Letzte sind, sondern das neue Reich, das Christus in seiner Wiederkunft bauen wird, den neuen Himmel und die neue Erde. Und dann ist unsere Hauptaufgabe das Warten, auch wenn ein paar jetzt uns das Wort im Mund herumdrehen, wie es heute Mode geworden ist, und behaupten, wir wollten die Hände in den Schoß legen. Wir brauchen uns nicht rechtfertigen, wer mehr mit den Händen tut. Jene, die so viel reden, oder die, die vom Warten reden. Ich habe in meinem Leben viel schlichte Christen kennengelernt, die Wartende waren, und die mehr für Gottes Reich getan haben, als die, die so viel geredet haben. Das Warten ist biblisch. Das hat uns Petrus empfohlen. Und im Warten, das auf dieses Reich Gottes hinwirken, das hat er uns empfohlen. Ich habe lange nach einem Beispiel gesucht. Und dann fiel mir es ein, wie vor einiger Zeit ein paar Hausfrauen drüben in der Küche ein Abendessen gerichtet haben für einen schwedischen Jugendchor, der hier gesungen hat, und der Chor kam nicht. Da war alles fertig gerichtet und man hat gedacht, jetzt könnte es ans Essen gehen, aber der kam nicht und sie mussten einfach warten. Und dann sind sie rumgestanden in der Küche und die Zeit wurde lang. Und dann auf einmal die Freude, jetzt kommen sie. Und dann ging es her, dann haben sie ihre Schüsseln rausgetragen und dann haben sie bewirtet. Es kann uns manchmal so vorkommen, wie wenn unsere Jahre unseres Lebens vergeblich wären. Was hat denn das für einen Sinn, mein Leben? Und ich denke auch an ältere Menschen, die sagen, was ist mein Leben noch? Auch das Alter hat doch seinen Sinn nur von der Zukunft Jesu her. Da wird man müde und da denkt man, ach, soll man nicht einfach jetzt die Küche abschließen und alles liegen lassen? Und dann auf einmal hört man Schritte und dann sie kommen. Und dann auf einmal wird deutlich, dass man jetzt all das, was man gearbeitet hat, herbringen darf. Dass unsere Tagesarbeit, unser irdisches Leben für Christus gelebt war. Ja, dass wir ihm unsere Dinge bringen dürfen, so wie eine Frau in der Küche ihre Speisen ihm herbringt, zur Freude, die stolz ist und sagt, ist es auch gut genug, ist es auch schön gewesen. Es ist doch wunderbar, dass wir Kinder haben dürfen. Ich betone das, weil wir das auch als eine Aufgabe in dieser Welt ansehen. Sagen, Herr, für dich haben wir sie doch haben wollen in unseren Familien. Warum haben wir denn gearbeitet in der Welt? Herr, für dich, damit in diese sterbende Welt ein Lichtschein deiner Ewigkeit fällt. Warum haben wir denn in der Gemeinde gewirkt? Herr, für dich. Und wenn er kommt, dass wir es ihm bringen dürfen, wie diese Hausfrauen aus der Küche ihre Schüsseln hertragen. Das war dem Petrus so wichtig, dass unser irdisches Tun auf Jesus hin getan wird und dass es vor ihm bestehen kann. Jetzt merken Sie erst, warum das so dumm ist, wenn einer meint, wir würden beim Warten nichts tun. Wir warten. Natürlich warten wir. Und alles, was wir in dieser Welt tun, unser Reden und Arbeiten, soll auf die Wiederkunft Jesu hingelebt sein. Das ist eine ganz große Hoffnung, die sich da vor uns auftut. Wir haben eine Zukunft. Welch eine Zukunft! Was sind wir reich? Und wir können warten. Warten, weil wir eine große, gewisse Hoffnung haben. Jesus kommt. Amen. Und nun singen wir vom Lied 567. O Jerusalem, du Schöne. 567, die beiden letzten Verse. Wollen beten. Herr, du hältst uns in dieser sterbenden und vergehenden Welt. Und deine Hand lässt uns nie los. Das ist unser Trost, unsere Hoffnung und unsere Zuversicht. Und wir sind auch bedrückt, dass wir so oft uns wieder bezaubern lassen von dieser vergehenden Welt, wie wir unheilvolle und gottlose Kompromisse eingehen, wie wir deine Gebote verleugnen und anderes tun, was vor dir nicht recht ist. Herr, diese Schuld muss vor dir ausgesprochen sein und bekannt sein, damit du vergeben kannst. Und dann bitten wir dich, dass du deine Heiligung auf unser ganzes Leben legst, so alles ganz neu in Beschlag nimmst. Unsere Familien und unsere Berufsaufgaben, unsere öffentlichen Ämter, unser ganzes Leben in dieser Welt. Nicht, dass wir untätig sind. Nein, all das, was wir mit unserer Kraft einbringen, das musst du segnen und heiligen, dass es im Licht deiner Wiederkunft bestehen kann und dass es in deiner Gerechtigkeit getan ist. dass es rasend dauernden Reiches passt. Hilf uns doch dazu, dass wir nicht irdisches, vergängliches aufbauen, was nur in den Augen der Welt leuchtet und groß ist. Herr, mach uns da das Kleine klein und das wirklich Große richtig groß, dass wir deine Maße wieder neu begreifen. Und gebrauche uns so für dein Reich, als deine Zeugen mitten in dieser Welt. Wir wollen dich jetzt auch bitten für die Kranken, die nicht unter uns sein können, für die Menschen, die in Haftanstalten leben, für junge Menschen, deren Leben zerbrochen ist und die gebunden sind in Bindungen, die sie nicht auflösen können. Hilf du uns in unserem Missionsdienst, dass wir sie erreichen können und dass wir ihnen deine Rettung bezeugen und deine Befreiung. Wir wollen dich für die Schwermütigen und Beladenen bitten, für die, die verzweifelt sind, für die, die keine Hoffnung haben, für die vielen Menschen, die um uns her leben und die ohne Hoffnung dahintrotten. Auch die Menschen, die jetzt sterben müssen und keine ewige Hoffnung haben. Herr, lass du doch überall, wo dein Wort verkündigt wird, dieses Wort die Herzen der Menschen erreichen, auch hier in unserem Gemeindebezirk, dass viele zu einem lebendigen Glauben an dich kommen und gerettet werden, dass wir die Zeit, die du zur Buße lässt, in dieser Welt nützen können, dass viele Menschen selig werden. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen noch Gloria sei dir gesungen vom Lied 121, den dritten Vers. Das war der letzte Liedvers, der in der alten Ludwig-Hofhager Kirche gesungen wurde, die unten am Eck stand, bevor Bomben diese Kirche zusammen geschmissen haben, im letzten Krieg. Es gibt kein besseres Beispiel über das Zergehen auch aller unserer frommen Werke. Die Gemeinde hat bei der Trauerfeier meines Vorvorgängers, eines Sohnes, der gefallen war, zum Schluss des Gottesdienstes diesen Vers gesungen. Und das ist auch das, was bleibt in ihrer Arbeit der kommenden Woche. Alles wird zusammengeworfen und das soll uns nicht erschüttern und verunsichern. Nur Jesus bleibt und was in ihm getan ist, auf seine Zukunft hin. Wir haben in der kommenden Woche Bußtag und haben auch dort zwei Gottesdienste. Die zweiten Gottesdienste entfallen ja nur in den Schulferien, also in der Weihnachtszeit zum Beispiel, in der Osterzeit. Wir haben am Bußtag den zweiten Gottesdienst als Predigtgottesdienst mit Abendmahl vor der Predigt. Wir haben dies Jahr nur die Abendmahlsfeiern im zweiten Gottesdienst. Im nächsten Jahr wollen wir jeden zweiten Monat auch ein Abendmahl im ersten Gottesdienst machen. Wir wollten Sie aber mit dieser Neuerung nicht überfallen und überrumpeln. Wir haben eigentlich nun es so empfunden im Gespräch mit den Verantwortlichen, dass es sich sehr bewährt hat. Die schlichte Abendmahlsfeier vor der Predigt. Ich möchte dazu ganz herzlich einladen in diesen zweiten Gottesdienst am Bußtag, auch hier den Zuspruch Jesu so zu empfangen, für dich in den Tod gegeben, für dich. Im Gottesdienst am Totensonntag, im zweiten Gottesdienst, nur im zweiten, verlesen wir die Namen derer, die in dem zurückliegenden Jahr gestorben sind, nur im zweiten Gottesdienst. Alle anderen Mitteilungen finden Sie in dem rosa Notizenzettel Nummer 21, den Sie jetzt brauchen, dass am Dienstag kein Bibeltraining ist wegen des Bußtags, und all das steht dort im Notizenzettel. Das andere sagen wir nicht mehr und geben es nicht mehr bekannt.